Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema.
Ich glaube, ganz Deutschland ist gespannt, denn ich darf ein kleines bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Bei Sky gab es eine ganz, ganz große Tennisbesprechung heute und ich glaube, Markus, das Ergebnis, das wir jetzt schon verkünden dürfen, Markus Gaub wird nicht nur das Wimbledon-Finale, sondern grundsätzlich alle Topspiele in diesem Jahr kommentieren.
Das sollte eigentlich ein Geheimnis bleiben, ja, aber bevor die Leute jetzt anfangen, ihr Sky-Abo zu kündigen, nein, so weit wird es nicht kommen. Es wird sich, also so über solche sowas wurde natürlich nicht gesprochen, aber es wird
nein,
sich.
Nein, weil sich selbst versteht. Weil sich von selbst versteht.
Das ist richtig, genau. Das ist eigentlich selbstreden. Es wird sich auf alle Fälle nichts dramatisch verändern und wenn dann nur zum Besseren.
Ja, aber warum auch? Es hat ja wunderbar funktioniert in den letzten Jahren. Großartig.
Ich auch.
Ja. Und Michael Stich wird, das wissen wir, es gibt einen neuen Podcast mit Paul als Moderator, mit Michael Stich und Patrick Kühnen, ganz, ganz groß. Michael Stich mag ich ohnehin gern, höre ich sehr, sehr gerne zu bei allem, was er macht. Also ich freue mich sehr. Ich habe mich aber fast noch mehr gefreut, Markus, auch weil du mich so wuschig gemacht hast auf die zweite Staffel von Der Pass. Wie weit bist du gekommen bis jetzt?
Also ich muss da ein bisschen ausholen, wie es sonst gar nicht meine Art ist.
Nein, natürlich. Bitte, hol bitte
aus. Ich habe, weil ich mich gut kenne und Staffel 1 nicht mehr so gut, habe ich damit angefangen, erstmal die Staffel 1 mehr oder weniger durchzubingen in zahlreichen oder sagt man dann schon fast zahllosen Nachtschichten. Da wäre natürlich die Frage, für mich ist zahllos
einfach
schon
besser.
Fast mehr als zahlreich.
Ja, ja, oder? Ja, natürlich, weil zahlreich ist ja abzählbar gewissermaßen.
Zahllos ist einfach uferlos, ist ja, einfach, ja. Das ist grenzenlos.
Ja.
Das ist ja Wahnsinn. Habe ich das also durchgebinged, habe da erstmal wieder gemerkt, dass ich ganz vieles an der ersten Staffel auch irgendwie nicht so richtig wahrgenommen, nicht richtig verstanden oder möglicherweise auch schlicht und ergreifend nur vergessen
ja.
hatte. Genau. Bin aber dann wirklich rausgegangen aus dieser ersten Staffel mit dem Gedanken, dass das war wirklich top. Also es war fast noch besser als in meiner spärlichen Erinnerung. Und dann fühlte ich mich bereit für die zweite Staffel. Hast du sie schon durchgesehen? Oder wo steckt da gerade fest darüber?
Folge 6, 20 Minuten.
Folge, also quasi so Mitte.
Ja,
Mitte
bis, ich Folge bin sogar 6. über die Mitte, bin über die Mitte hinaus, weil ich glaube, es sind ja nur 8 Episoden sind es, glaube ich.
Oder ja, aber Mitte Folge 6.
Ja, Mitte also Folge 6 bin ich, ja.
2,5 Folgen vor Schluss.
Genau.
Wie der Michael Leopold schon auf Twitter dir so ein bisschen Hilfestellung gegeben hat,
beginnt
Staffel 2, das finde ich auch mühsam. Staffel 2 beginnt mit erstmal einem Rückblick auf Staffel 1, wo ich mir dann gedacht habe, hätte ich mir die letzten Nächte vielleicht einfach auch mal ein bisschen schlafen können, aber gut. Finde ich aber grundsätzlich okay, dass man das macht vielleicht und beginnt dann aber schon 2 Folgen lang damit, Charaktere einzuführen und Geschichten so ein bisschen zu erzählen. Das finde ich A, untypisch für diese Serie und eigentlich auch zu lang. Hätte man aus meiner Sicht jetzt nicht so episch machen müssen, vor allem finde ich es schnitttechnisch teilweise sehr anstrengend, weil da so vermeintlich vielsagende Bachbilder und Wasserfälle und sowas immer mal so reingeschnitten werden.
Ja, und da gibt's entschuldige, dass ich da unterbreche, aber ja, da gibt's ja diese eine Einstellung, wo du immer näher auf diesen Wasserfall hingehst und da in so einem in einem Steinloch, möchte ich sagen, da ist so ein Kricker, irgendwie ein Kricker drin, wie ich es aus True Detective kenne, wo dieses arme Mädchen und wo man auch im ersten Teil von Der Pass, da war ja auch so etwas, wo die erste Leiche, Achtung, Spoiler Alert, irgendwie so drapiert war. Und das hat dann überhaupt keine Bedeutung. Und ja, das mit den Schnitten, ich habe auch gleich zu Beginn der Szene nicht verstanden, wo jemand anderen beobachtet hat und das hat überhaupt keine Relevanz gehabt für gar nichts. Aber bitte, jetzt du.
Ja, und das passiert eben häufiger und ist dann letztlich nur ja verwirrend und vielleicht auch dazu geeignet, manchen Leuten zu sagen, weißt du was, nee, ich schaue das jetzt nicht mehr weiter. Und gerade was allerdings wohltuend ist, ab Folge 3 habe ich das Gefühl, ändert sich, wie wir Filmkritiker sagen, auch die Ästhetik eben so ein bisschen, da sind die Schnitte nicht mehr ganz so effekthascherisch und schnell, Und das Ganze wird zu einem recht, ja doch, ich finde schon sehr stringenten und schon auch sehr spannenden Serienerlebnis. Jetzt aber kommt von mir etwas, wenn man das mal erzählt bekommen hat, so wie ihr das jetzt von mir erzählt bekommt, und wenn ihr das dann seht, dann könnt ihr es nie mehr, wie der Engländer sagen würde, unseen. Du wirst es also...
Ja, du wirst es natürlich, jetzt die absolute Präjudiz, das wir jetzt hier geschaffen haben. Du gehst absolut, man geht vorbelastet jetzt rein.
Ja, du, wenn du es einmal so gesehen hast, denkst du dir, und da geht es ja so wie mir, dass du dir dann sagst, warum haben die das so gemacht? Ich habe mich dann ein bisschen schlau gemacht, und es war ja so, und das können wir alle noch aus eigener Erfahrung erkennen, es war nicht sehr schneereich, als da gedreht wurde, also musste man nachhelfen mit allen Möglichkeiten. Man hat da teilweise eben Schnee aus Skigebieten irgendwie herangekarrt wohl, den kriegt man aber schlecht in die Luft. Und es schneit ja in dieser Serie fast ständig. Ich weiß nicht genau warum, weil es kommt...
Es ist auch immer scheiß Wetter, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist immer scheiß Wetter.
Boah, der ist aber kalt oder oh, jetzt schaudert mich. Das liegt nicht daran, dass es da ständig schneit. Im Gegenteil.
Nein, es ist immer scheiß Wetter. Es ist immer, du hast mich, ich habe mich gemutet gerade und habe gesagt, es ist ganz schlimmes Wetter immer. Nie scheint die Sonne.
Das ist richtig. Das ist richtig. Aber muss es deswegen auch zwangsläufig schneien, um das irgendwie noch zu verstärken? Ich glaube eher nicht. Denn das Hauptproblem ist, der Kunstschnee, der verwendet wird von oben nach unten, ist Schaum größtenteils. Und der hat die Eigenart, vielleicht auch bewusst so belüftet worden, dass der eben nicht nur von oben nach unten fällt, sondern auch von unten nach oben oftmals geweht wird. Und ich finde das total nervig, weil das passiert in der Wahrheit nicht. Wenn das in der Wahrheit passiert, dass Schnee von unten nach oben geht, dann stehst du auf dem Harzer Brocken bei 150 km/h und fliegst gerade vor der Kamera der Tagesschau einmal durchs Bild, um zu verdeutlichen, dass da gerade ein Supersturm ist. Und aber dann stehst du eben nicht mehr so cool da, wie so alle dastehen. Das ist was, das hat mich tatsächlich gestört. Ansonsten fand ich den wieder sehr gut. Diesmal allerdings, nachdem ja wohl nach der ersten Staffel die Autoren, Regisseure und so weiter fast schon überrascht waren, wie toll die Serie ankommt und auch wie facettenreich ihr österreichischer Kommissar ist, wovon man noch viele Blickwinkel und Geschichten und Abgründe erzählen wollte, wodurch sie eben gar nicht vorbereitet waren auf seine zweite Staffel, haben sie es ja jetzt sehr eindeutig auf Staffel 3 angelegt. Das schon mal als kleiner Spoiler vorneweg, der aber sonst nichts nimmt, denn die Folge oder die Serie ist ansonsten, was den Fall angeht, natürlich in sich abgeschlossen, dann die zweite.
Okay, was hat mich gestört und was hat Leo auch dazu veranlasst, mir zu sagen, ich soll einfach mal die Klappe halten und mich beruhigen?
Ja gut, das schadet nie, aber dich hat natürlich gestört, dass außer dem Thomas in dem Kommissariat in Traunstein keiner...
Ja, das ist doch Wahnsinn. Ist doch Wahnsinn. Ja, man ist in Traunstein, dann kommt eine junge Frau, eine aufstrebende junge Frau daher, die Migrationshintergrund hat. Aber null. Okay, der meinetwegen. Aber auch alle anderen Polizisten sprechen dort ein Hochdeutsch, wie man es wahrscheinlich in Hamburg nicht hinbekommt. Und zwar in der Upper Class.
In Hamburg spricht man kein Hochdeutsch. Okay. In Niedersachsen wird angeblich.
Okay, das, bitte, dann in Niedersachsen.
Das dann, sauberste Hochdeutsch gesprochen.
Ja, das nächste dann. Christoph Luser, einer der Luser, L-U-S-E-R geschrieben. Einer der Hauptpersonen, Hauptrollen. Ich habe ein bisschen nachgeschaut und ich dachte mir, woher kenne ich ihn? Und tatsächlich hat mitgespielt bei einer Wolf-Haas-Verfilmung, jetzt komme ich natürlich nicht drauf, mit dem Löschenkohl, wie hieß das nochmal, als das spielte im Süden der Steiermark. Ich komme, früher oder später komme ich wieder drauf. Nee, jedenfalls hat er da mitgespielt, damals war er der Sohn, das ist schon sehr lang her und zwischendurch hat er in anderen Produktionen mitgespielt. Er ist gebürtiger Grazer, aber auch da sage ich mir, okay, du sprichst nur mit Österreichern und dann ist das ein gekünsteltes Hochdeutsch, das du da drin sprichst. Kein Dialekt. Es gibt ein paar Leute, wo ich sage, ja, gratuliere, herzlichen Dank, die Dialekt sprechen. Aber das sind halt, das ist die Minderheit. Und das Gleiche, ich habe mit Körny kurz in der Big Show drüber gesprochen. Bitte unter keinen Umständen auf Netflix die Serie Kids anschauen. K-I-T-Z über Kidsburg.
Es nee, ist, die läuft doch. Ach, doch, Entschuldigung, ich nehme meinen Einspruch zurück.
Läuft sie nicht auf Sky auch? Ich hoffe, sie läuft nicht
auf Netflix. Die läuft auf Netflix, ja.
Es ist so abgründig schlecht. Es ist unfassbar, dass A, dass dieser Scheiß gedreht wurde und B, dass er dann aber auch noch gezeigt wurde. Die Schauspieler sind unter jeder Kritik. Es wird nur Hochdeutsch gesprochen. Als ob das, also wer einmal durch Kitzbühel gegangen ist, dort wird alles gesprochen, nur nicht Hochdeutsch. Gut, da gibt es ein bisschen einen russischen Einschlag, den ich nicht verstehe. Aber ja, es leben dort noch Menschen, die tatsächlich dort geboren sind und ganz normal Tirolerisch sprechen. Es ist also unerträglich. Und das hat mich schon zu Beginn bei der Pass auch massiv gestört, ein bisschen. Und dann, was ich aber toll fand wiederum, es gibt so die Szene oder eine Szene, wo eben Polizisten aus aller Herren Länder, möchte ich sagen, zusammenkommen und dann hast du...
Jetzt nicht spoilern. Jetzt nicht
nein, nein,
spoilern.
Du hast... Nicht, du nein, nein, du hast ein Auto dann Berchtesgadener Land. Das nächste Auto ja. Traunstein, TS. Das nächste Auto Rosenheim, muss ja auch sein, ganz in der Nähe. Das nächste Auto dann München. Also da haben sie wirklich alles aufgeboten. Und hier ist meine Frage, Markus. Eine der Hauptpersonen im Polizeidienst fährt ja mit einem Auto herum, das Berchtesgadener Land Kennzeichen hat, BGL. Denkst du, dass das ein Fake-Kennzeichen ist oder gibt es dieses Auto wirklich? Ist dieses Auto wirklich unter diesem Kennzeichen angemeldet?
Ja, normalerweise ja nicht. Normalerweise sind ja bei Filmproduktionen werden eigentlich immer oder wurden früher auch immer Kennzeichen verwendet, die es in echt gar nicht gibt.
Ja, okay,
gut. Ich habe jetzt da nicht drauf geachtet, welche weitere Buchstabenkombinationen irgendwie drin war. Insofern weiß ich das jetzt nicht und habe jetzt auch nicht nachgeprüft. Du meinst den VW, willst du den VW Passat kaufen? Oder
warum? Ja, ich habe mir überlegt, was dieses Relikt jetzt schon oder dieses historische Stück, es ist für mich fast wie das U-Boot bei Das Boot, das in der Bavaria Filmstadt steht. Nein, so toll noch nicht.
Vielleicht,
ja. Und dann... noch eine
Geschichte. Aber der Defender ist natürlich toll. Der Defender 110, der ist natürlich ist ein tolles Auto, findest du nicht?
Nee, also da sehe ich schon, wie der so viel Benzin schluckt, dass ich, oder Diesel schluckt, dass...
Diesel.
Ja, da kann ich leider nicht mitgehen. Aber was mir natürlich auch gut gefällt, und darüber habe ich mit Leo ja auch schon off-air gesprochen, ist die Musikauswahl. Man hört sehr viel Ambros und man hat zwischendurch auch mal den Fendrich gehört, meine ich. Nicht im Original, aber den Ambros schon im Original. Und ganz, ganz groß natürlich, wenn der Wolferl in seiner stärksten Zeit, die sehr, sehr lang leider schon vorbei ist, da noch zu Wort kommt.
Ja, fand ich auch. Also ja. Absolut. Und du hast natürlich recht, gerade wenn es eben auch mal ein bisschen derber wird oder wenn, gerade wenn der, sagt man da, wir dürfen ja nicht spoilern, also sagen wir unser Herr Ovtcharek, ist es seine Lieblingskneipe oder ist es einfach die einzige Kaschemme, die 24 Stunden offen hat oder so, man weiß es nicht genau, wenn er da sitzt und vielleicht auch mal sowas blökt, das sind schon auch starke Momente und deswegen, klar, würde man sich wünschen, dass mehr Dialekt vielleicht gesprochen wird, aber dann wäre es eben nicht mehr so allgemein kompatibel und so massengerecht, wie es eben dann doch sein soll und sein muss, damit es auch überall geschaut wird. Andererseits, wenn ich mir überlege, was teilweise, oder im Tatort wird es ja schon,
ja, das wird auch
ohne Eindruck, oder vielleicht täuscht es nur, wird auch häufiger stärkerer Dialekt gesprochen.
Ja, und da ohne Rücksicht auf Verluste, aber das ist auch wieder diese typische österreichische Arschkriecherei gewissermaßen, dass man selbst sich seiner nicht sicher ist, was den Dialekt angeht. Das ist doch wurscht, oder? Dann soll man sich halt bemühen, uns zu verstehen. Wir bemühen uns ja auch. Irgendwelche
anderen. Und so ganz versteht man sie sowieso nicht.
Nein, eh nicht. Da teilweise.
Selbst wenn man sie versteht.
Ja, also von Verstehen und Verstehen, da wollen wir erstmal gar nicht reden. Kurze Pause.
Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
Der Kurzpass von Sportradio 360 mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
Und ich glaube, ich sage es schon zum zweiten Mal, dem Kids Jensi.
Ja, da darfst du immer gerne sagen, auch wenn ich schon länger nicht mehr dort war, weil dort ja nur noch Hochdeutsch gesprochen wird, angeblich. Unfassbare Szenen. Ja, die Bundesliga ist zurück. Es ist der 21. Spieltag, der uns hier ins Haus steht. Und wir beginnen gleich am Freitagabend, erstaunlicherweise. Ich wusste gar nicht, dass es ein Freitagabendspiel ist, aber ganz ehrlich, wenn ich die Ansetzung gesehen hätte, zu Recht weiß man es nicht. Hertha BSC gegen den VfL Bochum. Die gute Nachricht für die Hertha, die ja dringend Punkte brauchen, ist, dass sie die letzten 5 Pflichtspiele gegen Bochum allesamt gewonnen haben. Nur 2 von insgesamt 21 Bundesligaspielen gegen Bochum zu Hause verloren. Auf der anderen Seite, wir erinnern uns, ich erinnere mich vage vor dieser völlig sinnlosen Pause vergangenes Wochenende, waren ja die Bayern zu Gast. 19 Schüsse aufs Tor zugelassen von Hertha BSC. Das hört sich für mich fast ein bisschen an wie der MSV Duisburg. Wie sagt man Duisburg? Duisburg? Ich kann es gar nicht.
Duisburg,
ja. Duisburg. Ja, ja, jedenfalls, die jetzt auch einen neuen Rekord aufgestellt haben oder wollen an Gegentoren. Hätten wir noch einen Wettsponsor, dann gäbe es vielleicht folgende Quoten. 2,15 für einen Heimsieg, 3,5 für einen Unentschieden, 3,3 Auswärtssieg Bochum. Ich sehe hier eines nicht, Markus, und das ist ein Heimsieg.
Schwierig, schwierig. Gut, nicht jeder Gegner spielt die Hertha so an die Wand, wie es die Bayern gemacht haben, gerade auch statistisch mit einem neuen Rekord, was Schüsse aufs Tor anbetrifft in einem Spiel und so weiter. Gerade Bochum vielleicht auch eher nicht, die in dieser Saison ja tatsächlich erst 19 Tore erzielt haben. Ich finde, das ist unglaublich, oder man würde sagen, ja okay, kann schon sein, aber nicht im Zusammenhang damit, dass sie 24 Punkte aus den ersten 20 Spielen haben und damit ja über unserem Sportradio 360 Abstiegsstrich sich befinden. Also das nennt man dann, glaube ich, mit gutem Gewissen effizient, wie die Bochumer nach vorne agieren. Das Problem der Bochumer ist aber eben, dass sie auswärts nicht zu den stärksten Mannschaften gehören. Gerade mal 6 Punkte haben sie da erst eingefahren. Das ist nur eine Marke, die nur von Fürth unterboten wird. Du weißt, dass ich mir mit der Hertha ganz schwer tue, nicht nur in dieser Saison.
Sondern saisonübergreifend, sogar saisonübergreifend.
Es ist generationenübergreifend schon fast. Nein, es gab ja auch schon deutlich bessere Zeiten als aktuell. Aber wenn du jetzt sagen würdest, kommst mit auf eine X, dann würde ich sagen,
da ja, bin ich dabei.
Da springe ich auf, weil ich sehe eigentlich weder auf der einen noch auf der anderen Seite viele Gründe, die für einen Sieg sprechen. Aber sollte einer gewinnen, dann würde es tatsächlich vielleicht Bochum machen mit einem Türchen. Aber dann dürften sie nicht viele kassieren.
Das glaube ich nämlich auch. Apropos Türchen, der VfB Stuttgart, obwohl der Sascha Kalajdzic wieder da ist, wartet seit 477 Minuten auf ein Tor. Das sieht nicht gut aus. Es ist herzlich wenig Panik. Also ich glaube, mein Hund hat mehr Panik, der möchte gerade raus, als beim VfB Stuttgart. Aber ja, 477, jetzt kommen die Frankfurter. Das ist grundsätzlich ein gutes Zeichen, denn gegen Frankfurt hat der VfB in der Bundesliga schon 42 Mal gewonnen, nur gegen Schalke 43 Mal und gegen kein anderes Team so viele Tore erzielt. Aber wird natürlich schwierig werden, wenn man nicht mehr trifft. Nur 18 Punkte nach 20 Spielen für den VfB, das sieht nicht gut aus. Und die letzten beiden Heimspiele in der Bundesliga verloren und dabei jeweils ohne eigenen Treffer geblieben. Ich glaube, letzte Runde haben sie sogar in Freiburg verloren, wenn ich mich richtig erinnern kann. Aber ich kann mich im Grunde genommen nie und selten richtig erinnern. Markus, die Quoten bei einem ehemaligen Wettanbieter unseres Vertrauens, der uns auch unterstützt hat, wenn ich das nochmal sagen darf. 2,75 Heimsieg Stuttgart, 3,4 Unentschieden, 2,75 Auswärtssieg, 55 wohlgemerkt Auswärtssieg Frankfurt, die damit leichter Favorit sind.
Die Frankfurt haben zum ersten Mal seit 7 Jahren keins der ersten 3 Spiele in der Rückrunde gewinnen können, mit einem Unentschieden, 2 Niederlagen. Und das ja, ich glaube, das kann ja kein Zufall sein, kam so ziemlich genau in der Phase, in der wir gesagt haben, die Frankfurter, die sind richtig gut. Und der Trainer, den sie haben, der war zwar in der Sommerpause eigentlich der, über den am wenigsten gesprochen haben, was so Trainerwechsel anbetrifft, aber der ist der, der die beste Arbeit leistet. Irgendwie sind sie da noch nicht so richtig reingekommen. Jetzt ist es so, dass die Frankfurter auswärts aber noch ganz stabil unterwegs sind. 2 Niederlagen in den letzten 9 Gastspielen, 2 Auswärtsspiele ungeschlagen. Die Frankfurter, was ich auch gerade noch sehe, was ich ganz interessant finde, mit einem Feuerwerk auf das gegnerische Tor, mit 44 Schüssen in der Rückrunde. Nur die Bayern und Leverkusen haben da mehr abgegeben. Also wenn wir sagen, sie sind noch nicht richtig in der Spur, liegt es eben vor allem wohl die Frage der Effizienz. Bei Kostic läuft's, der hat 4 der 7 Bundesliga-Tore der SGE gegen den VfB Stuttgart erzielt. Also das ist ein Spieler, mit dem da möglicherweise Beiträge begonnen werden, weil man sagt, der kennt die Stuttgarter, wundern wir uns also nicht, wenn er in diesem Spiel vielleicht nicht trifft. Ich glaube trotzdem, dass die Frankfurter gewinnen werden. Tipp 2 für mich.
Oh, das wäre natürlich ja gut für einen Glasner, Olli, den wir persönlich sehr, sehr schätzen. Dann gibt's endlich mal wieder, Markus, ein Topspiel, theoretisch, das den Namen auch verdient. Ich bin mir nicht sicher, ob die Bayern 3:0 oder 4:0 gewinnen. Wo ich mir sehr sicher bin, ist, dass Naby Keita nicht nach 4 Minuten wieder eine rote Karte bekommt. Das ist schon mal gut. Ja, also München gegen Leipzig, Samstag 18:30 Uhr. Wolle Fuß wird aller Voraussicht nach hinter dem Äther sein, oder ist er vor dem Äther oder im Äther? Jedenfalls hinter dem Mikrofon, er wird in das Mikrofon reinsprechen, vielleicht ist er auch vor dem Mikrofon, dann hört man ihn besser. Anyway, die Bayern sind natürlich klarer Favorit mit 1,4, 5,5 zu 1 für ein Unentschieden, 6 zu 1, das ist eh schon eine beachtliche Quote in München für einen Sieg der Leipziger, den ich, wie gesagt, nicht sehe. Ja, wir haben die 19 Schüsse angesprochen auf das Tor bei der Hertha. Und das Letzte ist ja, das Lässigste dabei war ja, die schießen 4 Tore und Robert Lewandowski schießt keines. Ja, auf der anderen Seite, in dieser Bundesliga-Saison ist zwar Wahnsinn, aber die Bayern haben schon zweimal zu Hause verloren. Einmal gegen Frankfurt, wenn ich mich richtig erinnere, und das zweite Mal gegen Hoffenheim.
Gladbach
natürlich, Hoffenheim, was rede ich denn? Gladbach, selbstverständlich. Ja, also, und für Manuel Neuer geht es um Folgendes. 309 seiner 457 Bundesligaspiele hat er bis jetzt gewonnen. 310 könnten es werden, wenn er gewinnt. Und dann würde er Oliver Kahn einholen, der allerdings 100 Spiele mehr dazu gebraucht hat. Das wäre mir sowieso wichtig, dass wir eine neue Statistik einführen. So wie im Baseball, dass der Pitcher das W bekommt, dass wir im Fußball einführen, dass es der Torwart bekommt. Langer Rede, ganz, ganz kurzer Sinn, 4-0 Bayern.
Ist nicht grundsätzlich nicht abwegig. Bei Bayern sind ja so ein paar Fragen mit dem Personal jetzt, dass Süle raus ist, dass er nicht bleiben wird, dass er nach Alaba, nach Boateng der Nächste ist, der ablösefrei gehen wird. Auch sowas, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, aber gut. Wird er wahrscheinlich das Spiel seines Lebens machen oder irgendwie jetzt die Rückrunde absolut groß aufdrehen, oder er wird zeigen, warum sein Vertrag nicht verlängert wird oder er eben sich dann nicht irgendwie in irgendeiner Form einig werden konnte. Goretzka ist wohl noch fraglich wegen einer Verletzung. Jetzt sagt Jens, ach komm, red doch nicht, das reicht trotzdem. Natürlich. Wahrscheinlich wirklich. Also Bayern sind ja in absoluter Superform, haben auch gerade gegen die Hertha ultra offensiv sich aufgestellt, mit Coman und Gnabry, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, als diese Flügelverteidiger oder eben die Spieler, die in der Fünferkette die Außenverteidiger mimen. Weiß nicht, ob man das gegen Leipzig auch so spielen kann, aber ich glaube schon auch, dass die Leipziger unter Druck zu setzen sind und dann Spuren zeigen werden, spielen ja doch sehr zögerlich unter Tedesco, was so den Offensivdrang angeht. Das wird gegen Bayern so nicht funktionieren. Und entsprechend glaube ich, dass Bayern gewinnt. Über die Höhe des Ergebnisses kann ich mich zum derzeitigen Zeitpunkt nicht äußern.
Ja, musst du auch nicht. So, und letztes Spiel, Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen. Auch ein schönes Spiel. Das hätte eher Top-Spiel-Charakter. Die letzten 6 Bundesliga-Heimspiele hat Dortmund gegen Leverkusen gewonnen. Und das erste Mal seit 6 Jahren, lese ich da gerade, stehen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen vor einem Bundesligaspieltag, an dem sie aufeinandertreffen, beide wieder unter der Top 3 der Tabelle. Ich hätte mir die Tabelle vielleicht anschauen müssen. Ich dachte, dass Freiburg vielleicht noch dritt ist oder Union. But anyway, nicht so schlimm. Dortmund zum 5. Mal in der Vereinshistorie die ersten 3 Bundesligaspiele zum Rückrundenauftakt gewonnen. Aber was zum Henker war das für ein Gewürge in Hoffenheim? 2 Torschüsse, 3 Tore. Ja, da muss man sagen, das ist mehr als effizient, aber toll war es nicht. Bei einem ehemals befreundeten Wettanbieter würde man für einen Sieg von Borussia Dortmund 1,95 zu 1 bekommen. 4,2 für ein Unentschieden und 3,3 für einen Auswärtssieg von Bayer Leverkusen. Irgendwann geht diese Glücksserie, die im Herbst ja auch schon zum Beispiel bei diesem Köln-Spiel, den Dortmund erholt, war zu Ende, aber nicht an diesem Sonntag. Sonntag 15:30 Uhr. Nein, an diesem Sonntag wird sich Dortmund erstaunlich souverän mit 3:1 durchsetzen.
Es ist nicht unmöglich. Also ich glaube tatsächlich auch, dass es klare Siege auf beiden Seiten geben kann. Die Leverkusener haben ja jetzt schon zum 4. Mal in dieser Saison
den Trainer gewechselt.
Mindestens 4 Toren Vorsprung gewonnen. Also die wissen auch, wie man so schön sagt, wie man Tore erzielt. Haben 35 Punkte aus den ersten 20 Spielen, so viele wie eben auch letzte Saison. Und wir haben es hier zu tun mit den beiden Teams, die in dieser Saison die beste Chancenverwertung haben, mit Dortmund an 1, 24%, Leverkusen an 2, 22%, sind eigentlich schon super Zahlen, wenn du überlegst. Die einen machen jede 4. Chance rein, die anderen ein bisschen mehr als jede 5. Also das ist schon sehr anständig. Tore werden also grundsätzlich fallen. Ich glaube, darauf werden wir uns auf alle Fälle einigen. Ich könnte mir vorstellen, dass Leverkusen eine sehr unterhaltsame Partie mit 3-2 gewinnt, wenn es am Ende 1-1 ausgeht.
Haben wir auch beide
bitte
recht gehabt.
Bitte nicht beschweren.
Ja, haben wir auch wieder recht gehabt. Und das war's. Der Kurzpass mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
Und Jensi the Kids Holber.
Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei.
Die große Frage, ja, Tennis wird gespielt in diesem Jahr, aber das dauert ja noch ein bisschen. Wobei Rotterdam, wird Sky Rotterdam nächste Woche
übertragen? Selbstverständlich.
Ja, entschuldige. Selbstverständlich. Ja, schön, schön. Also Rotterdam, okay, ich nehme es zurück, aber das kann nicht dein Hauptaufgabengebiet sein, Markus. Wird die International Audience von dir am Samstag um 18.30 Uhr hören oder was? Welches Leckerli haben die Programmplaner von Sky für dich diesmal aufgelegt?
Ja, da werde ich die Bayern zusammenfassen für Sky. Bayern gegen Leipzig im Topspiel. Und am Sonntag werde ich Dresden gegen Rostock in der zweiten Liga.
Ich klopfe schon vor lauter Vorfreude.
Ja, ich glaube schon, dass das ein gutes Spiel wird. Sehr emotional, weil das erste Heimspiel von Dresden seit dem Tod von Dixi Dörner, da wird es sicherlich auch was geben. Gerade auf der Fanseite. Und da ist eigentlich schon immer was los.
Ja, aber ich klopfe in Vorfreude. Weil das heißt, das ist ein frühes Spiel, dass du bei hier vorbeikommst.
Das könnte möglicherweise passieren.
Ja, großer Sport.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.